Liebe Gemeinde, vielleicht kennen Sie den Slogan "Ihr guter Stern auf allen Straßen". Das ist der Werbespruch von einem großen deutschen Autohersteller, der den Stern als Markenzeichen führt. Und wissen Sie, es ist interessant, wie es dazu kam. Gottlieb Daimler hat in seiner Zeit als technischer Direktor der Gasmotorenfabrik Deutz auf einer Postkarte mit der Deutzer Stadtansicht das Wohnhaus seiner Familie mit einem dreizackigen Stern markiert. Seine Söhne erinnerten sich später daran und machten dieses Zeichen 1909, also vor 100 Jahren, zum Markenzeichen für die Marke Mercedes-Benz. Und Mercedes-Fahrer wissen, so schnell ich auch immer mit dem Auto unterwegs bin, der Stern geht immer vorweg. Schließlich ist er ganz vorn auf der Motorhaube befestigt und so folgt der Mercedes-Fahrer dem Stern, so wie der Esel der Möhre, die an einer langen Gerte befestigt vor ihm baumelt. Orientierungskraft besitzt dieser Stern natürlich nicht. Das war bei den Weisen aus dem Morgenland anders. Sie folgten wirklich einer Vision, sie folgten einem echten Stern aus dem Orient bis nach Bethlehem in die römische Provinz Judäa. Der Stern ging diesen zutraulichen Heiden voran, wie vormals die Feuersäule den Israeliten beim Auszug aus Ägypten. Gott führt diese Welt, er ordnet sie, ob Menschen an den lebendigen Gott glauben oder nicht. Sein Plan mit der Menschheit setzt sich durch. Wir hören auf diese eigenartige Geschichte aus dem Matthäusevangelium im 2. Kapitel. Da heißt es, da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im Land Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkündete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an, taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Wie führt Gott? Ungewöhnlich, wie ich finde. In den heidnischen Völkern blüht der Glaube an die Gestirne. Schon die alten Babylonier wähnten das Schicksal der Menschen in der Hand von Sonne, Mond und Sternen. Israel wies sie da ein bisschen spitzbübisch in seinem biblischen Schöpfungsbericht hin. Schaut mal, Sonne, Mond und Sterne. Das sind einfache Lampen, die Gott am Firmament aufgehängt hat, so wie eine Partybeleuchtung. Schminkt euch das ab mit eurem Sternenglaube. Gott bestimmt dein Schicksal. Wenn ihr so eine olle Beleuchtung anbetet, dann seid ihr nicht wirklich erleuchtet. Aber Gott hat Humor. Er nutzt den Aberglauben der orientalischen Magier, um sie nach Bethlehem zu lotsen, so wie er uns Teenager damals in meine Heimatkirche lockte, weil da die hübschesten Mädels zu finden waren. Aber zurück zu den Sternen. Hier muss eins deutlich gesagt werden, Israel kennt keinen allgemeinen Glauben an die Gestirne und ihre Macht, wohl aber den Glauben an einen mächtigen Gott, der die Gestirne, wie ja auch schon vorher den Regenbogen, als Zeichen nutzt, um auf den Erlöser hinzuweisen. So spricht auch Jesus vom Zeichen des Menschensohn am Himmel, und schon viel früher spricht der Seher Bileam prophetisch, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Sein Feind wird unterworfen sein, Israel aber wird Sieg haben. Gott nutzt also geschöpfliche Dinge, um sich darin zu bezeugen. Die Sterne haben nicht Selbstmacht. Gott ordnet ihren Weg. Und wer die Sonne anbetet, hat auch nicht so viel davon, kriegt allenfalls Hautkrebs. Aber göttliche Macht hat sie nicht. Sie ist Geschöpf, sie ist Zeichen, sie ist Gleichnis von Gottes Macht, von seiner Reinheit und Gerechtigkeit. Und Gott nutzt solche Zeichen bis heute. Wenn wir zum Beispiel in der Gemeinde zusammen Abendmahl feiern, dann tun wir das nicht, weil wir besondere Anbeter einer besonderen Diät sind, sondern Gott hat uns diese Zeichen gestiftet, damit wir ihn darin finden sollen, wie die Weisen den Stall von Bethlehem. Was gibt es dort zu finden in Bethlehem? Hier gibt es eine interessante Parallele zum Mercedes-Stern. Der hat ja drei Speichen, die strahlenförmig von der Mitte weglaufen. Dem entsprach eine geschäftliche Programmatik bei Daimler. Man könnte auch sagen, das Unternehmen war von einem besonderen Geist angetrieben. Gottlieb Daimler hatte einen Verbrennungsmotor entwickelt, der, so die Geschäftsidee, in drei Bereiche ausstrahlen sollte. Auf dem Lande, zu Wasser und in der Luft sollte dieser Motor alles in Bewegung setzen. Es war der Geist und die Begeisterung der Industrialisierung. Man baute die Mercedes-Wagen, man motorisierte Schiffe und man hatte auch ein Luftschiff im Programm und in der Mitte der neue Daimler-Motor als die strahlende Möglichkeit eines neuen industriellen Zeitalters, ihr guter Stern auf allen Straßen. Der Jesusstern ist in der Weihnachtsgeschichte auch gewissermaßen dreizackig. Drei wichtige Erzählstränge der Bibel verdichten sich an diesem seltsamen Ort. Erstens, Maria wurde bei der Geburtsankündigung durch den Engel bereits an die Jungfrauenprophetie des Propheten Jesaja 700 Jahre zuvor erinnert. Der hatte die Geburt eines Messias vorausgesagt, wie wir auch eben in der alttestamentlichen Lesung gehört haben. Einer, der sein Volk rettet. Einer, auf dem die Hoffnung für die Welt liegt. Eine Welt, die nach Erlösung ächzt. Nach Friede, nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit, wie sie es bis heute tut. Unsere Kinofilme triefen von Erlösergestalten, von Typen, die dem Chaos Gegenwehr liefern, die durchblicken und uns vor den Gemeinheiten des Lebens schützen. Und im Tiefsten wünschen wir uns Frieden. Ich weiß, wir leben in einer der längsten Friedensepochen überhaupt. Bald ein Dreivierteljahrhundert. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir Zeugen täglicher Kleinkriege werden. Von Streit, Trennung bis hin zu Familientragödien. Im Grunde ist uns klar, Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. So sieht es auch die Bibel. Der biblische Shalom ist viel mehr als das Schweigen der Waffen. Es ist Überwindung des Hasses durch die Liebe, Beseitigung der Schuld durch Vergebung, die Heilung der Kranken, die Ganzheit dessen, was wir Tag für Tag als zerbrochen wahrnehmen. Im Englischen wird das deutlich. Holy and the whole ist ein Wortstamm. Wer im Kraftfeld des Heiligen ist, der ist eins in dem einen, der uns eint und unsere Zerrissenheit überwindet. Denn im Letzten sind es ja nicht die Dinge, die uns fehlen oder die Umstände, die widrig sind, die uns in den Krieg zwingen, sondern es ist das Loch in unseren Herzen. Es ist das, was uns fehlt. Es ist die Sehnsucht, die auch der heutige Gabentisch nicht stillen wird und sei er noch so brechend voll. Ich kann nur sagen, Leute, hört auf, euch bulimieartig mit Lebensmitteln vollzustopfen. Nicht um Lebensmittel geht es im Letzten, sondern wir müssen zur Lebensmitte vordringen. Wir brauchen Rettung. Wir brauchen den, der uns aus unserer Verlorenheit erlöst. Wir brauchen den Wunderrat, den Gottheld, den Ewigvater, Friedefürst, von dem schon Jesaja vor 2700 Jahren sehnsüchtig gesprochen hat. Der zweite Strahl. Da kommt doch ein anderer Strahl in Bethlehem an, und das ist die Sehnsucht nach einem Führer, der sein Volk führt wie ein Hirte seine Schafe. Eine ungeheuer aktuelle Sehnsucht. Jüngste politische Umfragen in unserem Land dokumentieren, dass der Wähler, egal welcher politischen Couleur, von den Regierenden Führung, also Leadership, einfordert. Bitte zeigt, dass es erkennbar in eine Richtung geht, wenigstens in irgendeine. Und das ist eine neue Entwicklung, die wir lange nicht hatten. Und ähnlich geht es Israel zu dieser Zeit. Nach einer desaströsen Geschichte mit seinen Regierungen denkt das Volk an seinen geliebten König David zurück. Ein König, der sich selbst nicht absolut setzte, sondern einen größeren über sich wusste. Gott selbst und deshalb seinem Volk gedient hat. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, singen ja die Engel. Und das eine bedingt das andere, wo Menschen die Verantwortung tragen oder sogar Macht besitzen, über sich noch eine Instanz wissen, die sie gegebenenfalls zur Rechenschaft zieht. Da ist die Gefahr von Willkür und Unterdrückung gleichsam domestiziert. Da sind auch die da oben eingebunden in eine Ordnung, die unten auf Erden Frieden ermöglicht. So viel Unrecht geschieht, weil Menschen sich niemandem Größeren mehr verantwortlich wissen und deshalb unverantwortlich handeln. Gerade wir Deutschen wissen nur zu gut, wie Führer zu Verführern werden können. Und mit dem Signalwort Bethlehem und dann noch ergänzt durch das Wort Stall wussten alle, hier lebt eine alte Tradition auf. Bethlehem ist der Geburtsort Davids, hier stand sein Stall, wo er Hirte war und zum König gesalbt wurde. Und sie erinnern sich an die Prophetie, dass ein Spross aus dem Baumstumpf von dieser abgehauenen Davids-Dynastie einen hoffnungsvollen Neuanfang setzen sollte. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Von Jesse kam die Art, sie erinnern sich. Drittens. Und da kam noch ein dritter Strahl dort in Bethlehem an. Er hatte eine noch längere Reise hinter sich als der 700 Jahre alte Strahl von Jesaja und der 1000 Jahre alte Strahl aus den Anfängen der Königszeit. Es ist der Strahl aus den Anfängen der Geschichte Israels. Der Pharao lässt die Kinder der Israeliten töten, aber ein Kind überlebt in einem Bastkörbchen. Mose. Herodes ist der mordlustige Pharao und Jesus der neue Mose. Er wird wie Mose mit Gott sprechen wie mit einem Freund. Er und der Vater sind eins, haben eine vertraute Beziehung zueinander, wie es niemals zuvor gesehen wurde. Doch zuvor muss die Familie vor Herodes fliehen. Sie flieht nach Ägypten an den Ort, wo die Geschichte Israels einst begann und wo sie nun neu beginnt. Und du und ich, wir sind dabei. Wir folgen den drei Strahlen, die sich über der Krippe kreuzen. Das Kreuz, der Stern steht schon über der Krippe. In unserem Stern steht nicht der Daimlersche Motor im Zentrum. Ein Glück, denn Verbrenner haben es dieser Tage schwer. Sondern in unserem Stern bildet das Kreuz, der Motor der Liebesbewegung Gottes, den Schnittpunkt. Seine Liebe bewegt Herzen. Und weihnachtliche Menschen machen sich auf zum Heiland der Welt, um in seiner Gegenwart die Liebe Gottes zu erfahren. Wer diese Liebe erfährt, erhält den Anstoß zu einer ewigen Bewegung, die Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit zu den Menschen bringt. Ein Motor aus Menschenhand, der vermag so etwas nicht. Lasst uns unter dem Kreuz bzw. an der Krippe anbeten, zusammen mit den Weisen aus dem Morgenland, von denen es heißt, als sie den Stern sahen, waren sie hoch erfreut. Amen.